Das wäre doch viel cooler, wenn Drachen Federn hätten. Das ist doch viel cooler.
Viel wichtiger wäre erstmal ein beschissenen Drache, wenn du schon eine Dungeons and Dragons Kampagne hast, dann muss
es
doch mal ein
verfickter Drache vorkommen. Es kommt an einem beschissenen Drachen im Ocean
Canyon. Also, ich könnte da Federn haben. Ja, hallo, gibt es in ihrer Verlies- und Drachenkampagne vielleicht auch mal einen Drachen zu sehen? Mhm. Hallo.
Dinos mit Federn. Ein Nerd-Podcast über Filme, verworrene Gedanken und schuppige Kreaturen.
Boop. Es ist genau der Audio.
Boop. Damit man auch ganz genau weiß, dass es losgeht.
Ja. Ah, es geht los übrigens.
Das war richtig scheiße.
Ja.
Das war jetzt das zweite Mal in Folge, dass du einen Film ausgesucht hast, nachdem ich richtig pissed nach Hause bin, weil der so kacke war.
Ja.
Nächstes Mal mache ich das wieder.
Mm.
Ja, was haben wir gesehen?
Ja, Dungeons and Dragons, den 2000er Film. Es ist nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Diesen Platz nimmt immer noch Justice League ein. Kommt auch nichts anderes ran bisher, leider.
Witzigerweise, wo wir jetzt beim ersten Mal eigentlich über die besten Filme so gesprochen hatten, überlegt haben, was zeichnet einen absoluten Lieblingsfilm aus, die umgekehrte Frage so, was ist eigentlich der schlechteste Film, den es gibt? Was vielleicht viel schwieriger zu beantworten ist, weil viele Menschen einfach nur aus einer puren Aggression einfach sagen, also ich habe quasi bei jedem Film schon mal gelesen, das ist der schlechteste Film, der je gemacht wurde.
Mhm.
Und man so denkt, es ist ein Film.
Ja. Man kann den meisten Filmen ja immer irgendwas abgewinnen. Das ist ja das Ding. Deswegen sage ich, der Dungeons & Dragons 2000er Film ist eine 2 von 10, keine 1 von 10. Die 1 von 10, die kriegt eigentlich nur Justice League. Ich hasse diesen Film brutal. Weil das sind kleine Momente drin. Es gibt eine Szene, wo, ich kenne ihre Namen echt nicht, Mr. Hauptcharakter und Mrs. Hauptcharakter miteinander reden und dann eine emotionale Szene zusammen haben. Und das ist solide gespielt. Das ist das erste Mal im Film, wo ich denke, da war ein bisschen Regie drin, da haben sich die Schauspieler richtig fallen lassen und dann endet es nervig mit einer Kussszene.
Die nicht verdient war. Absolut. Weil du dich gefragt hast, okay, was haben diese Figuren miteinander erlebt, dass sie jetzt plötzlich Spannungen untereinander fühlen?
Ja.
Gar nicht da.
Es gab auch nichts, was das vorher irgendwie sinnvoll hingeführt hätte. Ja, es war klar von Anfang an, weil Male Character und Female Character, Early 2000s, aber ja, das war so eine der wenigen Szenen, wo ich dachte, oh ja. Und es gab ein paar Prop-Designs, die ganz cool waren. Der komische Zombie-Skelett-Zauberer in seinem Verlies da unten, der war okay. Das war eine coole Puppet.
Das Problem war, der Film war leider nicht so gut, dass er wieder, so schlecht, dass er wieder gut war.
Ja, der war aber nur schlecht.
Also es gibt viele Filme, die ja wirklich einfach richtig scheiße produziert sind und schlechte Effekte haben, aber wenn die Figuren einfach nerven und man sich dann einfach nur, vor allem das war das erste Mal, dass ich, dass wirklich mein Wunsch erfüllt wurde und der nervige Charakter, der nervige Sidekick wirklich umgebracht wurde. Mhm. Du die ganze Zeit denkst, ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn der jetzt sterben würde, das wäre mir so egal.
Mhm.
Ich bin so hart nicht invested, dann wurde er wirklich endlich umgebracht und dachtest so, ach.
Endlich. Und dann kommen sie am Ende wieder, Spoiler, wahrscheinlich kommt er wieder, weil sie legen irgendwie so einen Stein, sie sind auf einem Rando Friedhof, yo. Sie sind auf einem Rando Friedhof, meine Güte. Sie sind auf einem Rando Friedhof und, also es ist wirklich der Stadtfriedhof Billingsheim, wo sie sind, und legen dann da irgendwie seinen Stein hin und schreiben seinen Namen, der heißt übrigens Snails, auf einen Stein drauf, und dann haben sie irgendwie ihren Drachenaugenstein, so einen großen Rubin da, was der MacGuffin ist. Einer der MacGuffins, um genau zu sein. Und dann leuchtet der und sein Name verschwindet vom Stein und sie werden alle...
Vielleicht kommt er nicht wieder, sondern sie haben einfach auch nochmal aus Spite seine Erinnerung ausgelöscht. Also als hätte es ihn nie gegeben.
Bitte.
Ich will gar nicht über den Film sprechen. Es war einfach so, ja, irgendwie, der war nicht gut. Er war aber auch nicht lustig, weil er scheiße war. Es hat am Ende nur genervt, wo man sich dann gefragt hatte, ich weiß es nicht, stell dir vor, du produzierst einen Film und hast wenig Geld und entscheidest als Regisseur dann, trotzdem das bisschen Geld, das du hast, auf so ein CGI-Feuerwerk zu werfen, was überhaupt nicht gut gehen kann. Und zu sagen, dass da sollen jetzt Dutzende von Drachen über diesen apokalyptischen Abendhimmel fliegen.
Furchtbar.
Ich wollte tatsächlich nochmal einen Gedanken vom letzten Mal aufgreifen. Mhm. Ich hatte ja gesagt, es gibt Listen der besten Filme bei IMDb. Und es gab, glaube ich, zwei. Es gibt nämlich einmal das normale Ranking nach den Nutzerbewertungen. Mhm. Und dann gab es nochmal, das war, glaube ich, die ich eigentlich im Sinn hatte. Da hatte jemand eine Liste erstellt anhand von auch so Oscar-Verleihungen und generell Filmpreisen und Bewertungen und versucht so anhand des wirklich, keine Ahnung, des Filters der Zeit, was so passiert ist mit den Filmen, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie der wichtigste Film. Aber ich habe sie nicht wiedergefunden. Die klassische IMDb-Top-Liste. Die Liste heißt IMDb Top 250 Movies und basiert eben auf den normalen Nutzerbewertungen. Mhm. Also was Leute, die sich angemeldet haben. Ich weiß gar nicht, ob man angemeldet sein muss. Doch, muss man, sonst kann ich nicht abstimmen. Und normalerweise gebe ich nicht so viel auf diese Audience-Scores, weil man das bei Rotten Tomatoes auch immer sieht. Rotten Tomatoes ist ja eigentlich eine Seite, die
akkumuliert.
Ja, die eigentlich nur dazu da ist, um Kritikerstimmen auszuwerten und daraus einen Score errechnet. Und dann hast du neben diesem Kritikerscore immer noch einen Audience-Score und in der Regel ist der immer höher. Mhm. Und deswegen finde ich es ein bisschen uninteressant, weil Leute sich halt, ja, dann eben genau das sagen, so, ja, also es geht nicht objektiv darum, war der Film jetzt wirklich gut, sondern einfach nur, ja, hatte ich jetzt irgendwie Spaß, und dann hast du immer so dieses Gefühl, dass I Hate Everything hatte, als er für sein Video The Emoji Movie im Kino gucken musste und dann irgendeine Person nachgeäfft hatte, die nach dem Film neben ihm aufgestanden ist und dann zu ihrer Begleitung irgendwie sagte, I thought it was pretty good. Mhm. Und dann hast du so, du hast gerade The Emoji-Movie geguckt und dann sagt irgendeine Tante so, I thought it was pretty good. Und das denke ich mir immer, wenn ich irgendwelche Nutzerbewertungen sehe. Mhm. Auch bei Rotten Tomatoes. Du hast einen Film, der hat irgendwie 30%, aber weil der voll romantisch ist und total spektakulär und tolle Effekte hat, ich glaube, war das Suicide Squad, der hat dann irgendwie 80% Audience, weil Leute fanden den ja gut. Ich denke so, okay.
Das ist wirklich ein objektiv schlecht gemachter Film und wir sollten jetzt gar nicht erst damit anfangen, den auseinanderzunehmen. Das nimmt zu viel Zeit.
Das klingt halt auch immer sehr versnobbt, wenn du sagst, objektiv schlecht gemachter Film.
Es ist ja so.
Deswegen gibt es ja so Video-Essays dazu, wo Leute das wirklich begründen und auseinandernehmen, so, ey, warum, was für Fehler passieren ja eigentlich die ganze Zeit.
Deswegen, um da nochmal wieder den Bogen zurückzumachen, kurz, sorry, ich lasse dich dein Thema gleich fertig machen. Deswegen fand ich es interessant, den Dungeons & Dragons Film zu sehen, weil ich vorher wusste, dass der schlecht ist. Ich wusste nicht, wie schlecht er ist, aber ich wusste, dass er schlecht ist. Und wir haben ja schon festgestellt zusammen irgendwie, es macht auch manchmal Spaß, und es ist manchmal gut, halt nicht gute Sachen zu gucken. Einfach um zu sehen, ja, was wurde falsch gemacht? Was sollte man stattdessen machen? Wo hätte man Sachen besser machen können? Was hätte ich stattdessen gemacht? Also das finde ich halt relativ interessant dann auch an der Stelle.
Ja, der hat aber einfach nur genervt.
Ja.
Wenn du einfach da sitzt und denkst, deswegen, keine Ahnung, ich wollte nochmal zu den guten Filmen zurückgehen.
Bitte,
dass man jetzt sagt, so, ja, wir haben jetzt wirklich die schlechtesten Filme. Und bei IMDb finde ich es interessant, weil das ist ja eigentlich die Filmdatenbank. Oder? Also es gibt ja, wie gesagt, es gibt noch Rotten Tomatoes, aber es ist eigentlich ist es nur so ein Tool, um irgendwie Filme zu ranken, so gut es geht, dass man wirklich gesagt hat, okay, wir werten alle Kritikerstimmen aus, die wir so finden können. Und IMDb ist ja die reine, selbst wenn du jetzt einen Independent-Film machst, kannst du den ja da listen und die technischen Daten aufführen, das Produktionsjahr und die gesamte Cast und Crew, das ist ja alles drin. Und ich glaube, dass wenn da jetzt abgestimmt wird, dass es auch die größtmögliche Umfrage ist. Also wenn da jetzt abgestimmt wird, dann hast du zwar jetzt eine reine so Publikumsauswertung, aber man kann immerhin noch sagen, dass sozusagen die ganze Welt oder es sind halt viele Stimmen, dass da jetzt kollektiv gesagt wurde, okay, dieser Film hat uns gemeinsam am besten gefallen. Mhm. Und witzigerweise ist da seit jeher als bester Film verzeichnet The Shawshank Redemption, die Verurteilten von 1994. Und das finde ich total, das finde ich eigentlich total klasse, weil das so ein unerwarteter Film ist. Also man denkt dann wirklich erst so, ja, was ist der beste Film? Dann fallen einem so Sachen ein wie, weiß nicht, also ja gut, ich habe jetzt der Pate, der ist auf Platz 2. Ne? Ja. Also, aber abgesehen von der Pate, irgendwelche Hitchcock-Klassiker, Vom Winde verweht.
Casablanca.
Dr. Zhivago, irgendwelche.
Jaws, Schindlers Liste, sowas. Also, nein, Schindlers Liste würde man.
Doch, Schindlers Liste ist, glaube ich,
dabei. Ist auch mit dabei, ja, aber nicht auf Platz 1.
Ich finde das eigentlich so wholesome, dass, also ich würde da jetzt persönlich nicht zustimmen, weil ich mag die Vorurteilten sehr gerne.
Das ist ein sehr guter Film.
Schindlers Liste ist hier auf Platz 6.
Ja.
Und was wir letztes Mal auch schon angesprochen hatten, The Dark Knight.
Nicht auf Platz 3, nein.
Auf Platz 3. Also du hast halt wirklich eben die Verurteilten, dann der Pate 1, The Dark Knight und auf Platz 4 direkt wieder der Pate 2.
Warum ist das, also Heath Ledgers Performance, The Dark Knight, grandios. Gut gemachter Film mit richtig shitty Writing zwischendurch. Gerade der Dialogue-Writing ist echt so... Oh.
Also ich hatte ja komischerweise, ich habe die früher so abgefeiert. Und als ich das letzte Mal Interstellar geguckt hatte, ganz in Ruhe, ich denke, der Regen prasselt gegen mein
Fenster. Ja, lass uns eine kurze Pause machen.
Wo war ich? Ja, also Interstellar fand ich schon irgendwie immer noch gut, aber nicht mehr so, dass ich sagen konnte, ich habe den ja mit dieser Herangehensweise auch geguckt, hey, ist das einer der geilsten Filme, die es gibt? Nee, war es nicht.
Nee, das auch hier wieder, das Storywriting ist so...
Nee, das Storywriting ist halt großartig, aber eben die Dialoge sind teilweise echt so... Oh. Und als wir das letzte Mal The Dark Knight geguckt hatten, hatte ich das Gleiche, dass ich echt dachte, boah, ja, es gibt Stellen, die wirklich nerven. Und man eher so die... den Film halt so liebt wegen dieser bombastischen Szenen mit den großen Practical Effects, wo sich dann Laster überschlägt, ja, wo ein Krankenhaus in die Luft gejagt wird.
Das Filmmaking von Nolans Film ist halt immer, vielleicht kein besseres Wort, ein spektakulär und grandios.
Aber auch zeitlos, ne? Ja. Es ist ja, du kannst es ja immer gucken, es ist in IMAX gefilmt, es ist, also ich verstehe es total, dass so ein Film für, ja, eben fürs Publikum, für wenn du so eine offene Internetabstimmung hast, dass da der wirklich ganz weit oben gerankt ist, weil man sagt, gut, der wird nicht langweilig, der ist ja, der hat natürlich seine interessanten Stellen, der hinterfragt vieles, weil ja auch dieser tragische Held Batman eine tolle Figur ist, von der man auch was lernen kann. Und dann macht er einfach Spaß.
Ja. Gerade wenn du ihn das erste Mal siehst, denkst du halt einfach nur, boah, wie haben sie das gemacht, denkst du dir die ganze Zeit. Und dann siehst du halt Heath Ledger und denkst, oh, he's like me for real. Und ja, es macht einfach Spaß, den zu sehen. Bis du dann halt anfängst, oh, ich sehe ihn das zweite Mal. Und dann merkst du so, oh, ich brauche keine Schulterpolster. Und denkst so,
ja, okay, das habe ich vorher gar nicht mitbekommen. Das sind Stellen, die echt komisch sind. Eigentlich müsste man mal so ein Fan-Edit auch davon machen und die komischen Stellen rausschneiden.
Gibt's garantiert.
Den Film noch düsterer, noch grittiger machen. Und dann, ja. Und wenn man das Ganze jetzt wieder umdreht und sich fragt, was macht jetzt den schlechtesten Film aus? Also bei einem, eben, deswegen meine ich ja, so ein geiler Film ist, der muss mir irgendwie, der muss ein bisschen Anspruch haben, aber der soll dann halt auch so Szenen haben, wo einfach der Joker richtig cool ist und einen Krankenhaus in die Luft jagt oder wo, was war nochmal diese andere Szene mit, eigentlich mag ich ja am liebsten einfach die Intro-Szene.
Ja.
Mit dem Bank Heist.
Das ist auch, es ist ein perfektes Intro. Also viel besser kann man es eigentlich nicht machen.
Und dann gibt es viele Filme, die richtig scheiße produziert sind, aber immer noch Spaß machen, weil man sich eben irgendwie darüber lustig machen kann, dass es so geil trashig ist.
Siehe Transformers. Als wir Transformers 1 geguckt haben letztens, hatten wir halt wirklich, wir waren entertained die ganze Zeit. Also wenn du den Film halt als Komödie guckst und ihn halt so siehst, dann denkst du, oh ja, ja, das ergibt alles Sinn.
Aber leider auch nur beim ersten.
Ja.
Ich hatte gehofft, dass es sich wirklich durch die Reise durchzieht, man die richtig schön so klick Hirn aus gucken kann.
Nein.
Und dann kam leider eben dieses Phänomen rein, dass ich dann auch dachte, ja, ich kann diese Effekte, also ich habe kein Problem damit, wenn irgendwelche Roboter einfach aufeinander prallen und kämpfen und Sachen explodieren, weil ich dann die coolen Bilder sehen kann. Deswegen würde ich ja auch sagen, Transformers ist alles andere als schlecht produziert.
Ja, die Produktion.
Ich dachte jetzt eher an so Filme wie Birdemic. Oder
Ja, das sind die Meme-Filme aber auch. Also es gibt die Filme, die einfach Guilty Pleasure, und dann gibt es Meme-Filme, die dann So Bad It's Good sind. Und dann gibt's halt Filme wie, naja,
Batman und Robin, Batman Forever.
Die kannst du als Guilty Pleasure sogar gucken, auch wenn die nicht gut sind. Den kannst du ja noch was abgewinnen, weil sie so goofy und weird einfach
sind. Ja, es ist halt so albern, dass man sich darüber amüsieren kann und denkt, was gucke ich hier eigentlich gerade? Mhm. Und diesen Fiebertraum einfach beobachten. Mhm. Ich habe Justice League nicht gesehen. Ich habe sie beide nicht gesehen. Weder den Snyder Cut noch die Kinoversion vorher von, wer war das, der?
Joss Whedon. Ja.
Der Regisseur von Avengers, war das nicht so, dass sie...
Ja, sie haben ihn dann spät ins Projekt geholt, weil halt Zack Snyder nicht mehr konnte, weil ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo seine Tochter gestorben ist. Ich glaube, das fiel damit zusammen. Deswegen ist er aus dem Projekt raus und dann haben sie Joss Whedon rangeholt. Und dann hat er halt seinen Stil da drauf gelegt und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also, das Problem ist, dieser Film ist halt wirklich, wirklich, wirklich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Und ich meine, das wirklich objektiv schlecht, subjektiv schlecht. Ach, es ist schwer zu beschreiben, ohne ihn gesehen zu haben. Ich habe den Snyder Cut noch nicht gesehen. Er soll besser sein. Das ist auch nicht schwer.
Ich glaube, das Problem ist, dass du ja, anders als jetzt bei vielen Michael Bay-Filmen, die Effekte auch so uninspiriert sind und so auch nicht gut, dass du merkst, auch da, ja, da wurde jetzt einfach unendlich viel Geld auf Post-Production geworfen, ohne dass irgendwas dabei rumkam, dass du nicht mal das genießen kannst.
Ja.
Also irgendwelche, du siehst nur irgendwelche...
Plastik. Das ist die ganze Zeit irgendwie Power Rangers Level und... Nee, selbst Power Rangers macht mehr Spaß als das. Also, ja, aber auf jeden Fall in der ähnlichen Riege spielt dann halt auch Dungeons and Dragons 2000. Und das Seltsame ist, in diesem Film wurde anscheinend ja viel gesteckt an Aufwand. Also allein die Kostümproduktion, was für ein Aufwand das gewesen sein muss. Leider sieht es nicht so gut aus. Das ist natürlich schade dann. Gerade irgendwie dieser komische Drachenstab, den sie da haben, das komische Plastikspielzeug, was für 50 Euro bei Toys R Us dir holen kannst. Und dann haben sie Jeremy Irons drin gehabt. Fucking Jeremy Irons.
Das ist das einzig Gute an dem Film, dass du noch in der deutschen Version Thomas Fritsch die ganze Zeit hören kannst. Der versucht, wie diese Figur auch, gut zu synchronisieren.
Ja, es ist ja also gut synchronisiert. Das ist ja das Ding. Er hat ja seinen Job richtig gemacht. Also, Jeremy Irons overacted richtig hart in diesem Film. Und sowas kann ja eigentlich immer nur dadurch kommen, dass die Regie sagt, ja, mach das mal so. Das ist ja selten so, dass die Schauspielenden dann selber diese Entscheidung treffen und das dann einfach machen. Ach Gott, wo hat man es? Es gibt ja diverse Filme, wo man wirklich gute Schauspieler sieht, die aber in bestimmten Filmen einfach richtig beschissen performen.
Deswegen hatte ich ja überlegt, gibt es schlechte Schauspieler? Selbstverständlich wird es Menschen geben, die einfach keine guten Schauspieler sind. Aber wenn du jemanden hast, von dem du weißt, okay, diese Person hat sehr viel Erfahrung und hat schon eine gute Filmography hinter sich, also weiß, wie man als Schauspieler arbeitet, und dann sagt man, ja, der spielt hier richtig scheiße, dann ist er eigentlich davon auszugehen, dass es eher an der Regie liegt.
Ja.
Weil die Person dann eben gesagt bekommt, so, ja, und dann spiel das mal so richtig übertrieben und du bist hier der Böse, ich weiß nicht mal, was er war.
Villain.
Okay.
Es gibt keine Namen von den Leuten, Mondenkind, die junge Kaiserin.
Die kindliche Kaiserin. Aus irgendwelchen Gründen in diesem Film vorkommt.
Ja. Es ist nicht die gleiche Schauspielerin, aber sie sieht sehr ähnlich aus.
Ja, es ist halt einfach ein Mädchen, die die Herrscherin ist, und denkst, okay, ja, es ist die kindliche Kaiserin, die auch irgendwie so einen Scheiß anhat.
Ja, sie hat auch irgendwann diesen komischen Fuddelkram an ihrer Stirn, die ganze Zeit richtig störend wackelt, wenn sie redet.
Ich will das jetzt nicht rekapitulieren, der hat immer nur genervt.
Ja.
So können wir nicht über irgendwas anderes reden.
Nee, wir haben uns jetzt auf diesem Film eingeschossen und daran können wir jetzt gut auflisten, wie man es nicht macht. Denn das Character-Writing war furchtbar. Es war das Story-Writing furchtbar. Es war die Produktion furchtbar. Es hat alles nicht richtig funktioniert. Sie haben ja noch diesen komischen, in Anführungsstrichen, Zwerg dabei gehabt, was einfach nur ein 1,50 großer Mann war, mit extrem rotem Bart.
Und dann hatten wir Snails die ganze Zeit dabei, weil du kannst dir einen Charakter schreiben, der in gewisser Weise inkompetent ist. Aber dann an anderer Stelle muss er ja kompetent sein, weil wenn er die ganze Zeit nur versagt und
können wir das skippen? Ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust. Ich will jetzt nicht über den. Wir haben jetzt am Anfang halt gesagt, ja, das war nicht gut, die Charaktere funktionieren nicht. Dann hast du Protagonistinnen und Protagonisten, die finden sich irgendwie. Ja, hast doch alles gesagt jetzt.
Ja.
Können wir irgendeinen anderen Film nehmen, das ist so, den wir vielleicht vor kurzem gerade gesehen haben. Was mich ja auch total irritiert die ganze Zeit ist, was genau ist denn jetzt an diesem Film Dungeons & Dragons? Also was ist jetzt eigentlich die Dungeons & Dragons Geschichte? Ist das die eine, was Nein. genau haben sie da verfilmt?
Aber sie haben, glaube ich, mal einen Beholder gesehen auf einem Cover. Also ein vieläugiges Monster, für die Leute, die es nicht kennen. Und dann haben sie vielleicht mal zwei Sätze über Faerûn gelesen und dass es Drachen gibt. Ja, ansonsten könnte das in jedweder Fantasy-Welt spielen. Also du musst nichts über Dungeons & Dragons wissen, um diesen Film zu gucken, weil dieser Film nichts mit Dungeons & Dragons zu tun hat.
Aber es gibt original Dungeons & Dragons Lore.
Ja. Es gibt das Faerûn-Lore, was das in Anführungsstrichen Original-Lore von D&D ist, wo drin die ganzen Adventures spielen, die halt von Wizards of the Coast publiziert werden. Aber ja, also in dem Sinne ist es das in großen Anführungsstrichen offizielle Lore, aber Dungeons & Dragons ist ja halt ein System, was man damit angefangen hat, mit diesem Lore, was damals noch ganz anders war in den ersten Versionen. Aber halt, D&D spielst du in den meisten Fällen so oder so in welcher Weise auch immer gehomebrewten Variante.
In einer zufällig generierten Fantasy-Welt. Also Rick and Morty-Style quasi, dass du sagst, ja, wir sind hier in unserem Mittelalterdorf und wir wollen euch noch unseren geliebten König vorstellen und es ist eine riesige Jellybean.
Es gibt
in etwa so, oder?
Ja, es gibt auch interessanterweise ein Rick and Morty-Modul mit einem Adventure drin.
Mit eigenen Regeln oder für...
Du kriegst noch ein paar Zusatzsachen halt da drin, aber es ist D&D. Es ist halt das D&D für mit Rick and Morty Skin drauf.
Wie heißen denn die Regeln? Das Regelwerk heißt jetzt E5?
Es ist D&D 5e, was wir momentan benutzen. Also die 5th Edition.
Also das sind die reinen Mechaniken,
ja,
die man spielt.
Und jetzt momentan gibt es ein Rework davon, der in der Mache ist. Also ein Update einfach. Wurde in der Beta-Phase D&D 1, glaube ich, genannt. Ja, mal gucken, wie es dann heißt, ob sie es 5.5 nennen oder 6th Edition oder irgendwas werden sie es nennen.
Das finde ich immer ein bisschen seltsam, weil ich das eigentlich so kenne, dass wenn du dir ein Rollenspiel kaufst, du ja eigentlich immer die Regeln zusammen mit der Welt lernst. Siehe zum Beispiel das Alien-Rollenspiel, wo du ja wirklich... die Hälfte oder also den Großteil dieses Rulebooks ja eigentlich nur Worldbuilding ist und du noch viel mehr erklärt bekommst, als was du in den Filmen eigentlich so mitnehmen kannst und dazu auf diese Welt zugeschnittene Regeln hast, um genau diese Film-Experience eben rüberzubringen, dass du diese Horror-Erfahrung haben kannst. Deswegen hast du da Stresswürfel und Successwürfel. Du könntest es natürlich nehmen und dir dann... Klar, also wenn du sagst, es ist darauf ausgelegt, um eben Horror zu spielen, kannst du es nehmen und dir deine eigene Geschichte ausdenken. Aber es ist eigentlich, ich kenne es immer so, dass du es halt mit einer Welt zusammen irgendwie kombinierst. Ansonsten könntest du ja hingehen und sagen, ja, ich nehme jetzt einfach die Dungeons & Dragons Mechaniken und spiele es in einer Welt, die auf Mittelerde basiert.
Ja.
Was du ja durchaus tun kannst.
Durchaus.
Aber es gibt trotzdem, gibt es ja offizielle Mittelerde, Rulebooks.
Ja. Die, ich meine, das ist halt auch das Ding. Manches Lore will halt bestimmte Mechaniken drin haben, weil da halt bestimmte Sachen so funktionieren. Wenn du jetzt zum Beispiel die Mistborn-Reihe nehmen würdest, dann brauchst du auch, also du kannst es mit einem anderen RPG machen, aber es wird besser funktionieren, wenn du ein darauf, auf das Lore ausgelegtes Regelwerk hast, was halt die Mechaniken dann auch widerspiegelt. Das kannst du halt auf jede Fantasy-Welt anwenden. Wenn du Harry Potter hast, ich meine, das kannst du vielleicht wunderbar mit D&D spielen, aber spielen halt alle einen Wizard oder Sorcerer oder Warlock noch vielleicht. Es kommt halt immer vor allen Dingen drauf an, was du spielen möchtest und vor allen Dingen auch, welche Mechaniken dein Tisch halt mag. Also es gibt halt die Leute, die wollen richtig crunchy Combat und es muss extrem kompliziert sein und dann nimmst du halt Pathfinder 2E, weil da halt der Combat ziemlich gut gestaltet ist, aber es ist sehr crunchy. Oder halt wie Morgborg oder sowas. Oder du nimmst halt D&D als Mittelmaß für alles.
Was war das nochmal?
Morgborg ist von demselben Studio produziert wie, wie auch Alien.
Free League heißen die, glaube ich, ne?
Ja. Ja, Morgborg ist zum Beispiel halt ein purer Combat Simulator. Darauf ist das Regelwerk ausgelegt. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, weil ich nicht tief in dem System drin bin.
Ich fand das aber ganz spannend, wie unser Kumpel Tom das immer beschrieben hatte, mit, dass es Tische gibt, die quasi gegen den DM spielen.
Ja.
Also wie ein Brettspiel. Dass das es gar nicht darum geht, eine Geschichte zu sich auszudenken, sondern dass du wirklich sagst, wie so ein Oldschool-Videospiel, einfach versuchst, den Boss zu töten.
Mhm. Und das war ja, so war ja D&D früher. Also D&D First Edition und Advanced D&D, so hast du ja gespielt. So sind ja auch die Adventure geschrieben gewesen. Da hat dann Gygax gesagt, ja, und wenn ihr eure Spieler richtig trollen wollt, dann macht ihr das und das. Das heißt, okay, ich will jetzt meinen Spielern irgendwie einfach den Abend schlecht machen oder was. Und die Spieler versuchen das gleiche bei mir, weil wir uns versuchen, gegenseitig auszutaktieren. Also, gegenseitig austaktieren kann ja cool sein, wenn man halt nicht irgendwie sagt, ja, wie kann ich euch möglichst viel Scheiße ins Gesicht werfen, sondern okay, ich habe jetzt hier ein taktisches Problem vorgelegt und das versuchen wir zu lösen. Und ich bin kein Arsch dabei, sondern ich will ja, dass ihr es löst. Ich habe ja nichts davon, wenn ich einfach dastehe, haha, ich habe all eure Charaktere getötet. Weil so war AD&D, da bist du hingegangen und hattest für den Abend irgendwie 5 Character Sheets bereit.
Du hast es ja nicht in langen Kampagnen dann gespielt.
Nö, du hattest halt einen Dungeon, den du durchgearbeitet hast. Also es gab Kampagnen, weil wenn du es geschafft hast, deine Charaktere aufzuleveln und so weiter, dann hast du sie ja vielleicht über mehrere Sessions sogar haben können.
Ja, aber dann war das mehr so ein Arcade-Style, dass du halt...
Ja,
so
das wie, halt...
Ah, wie hieß denn dieses Spiel damals? Dragon's Lair?
Dragon's Lair, ja.
Was total spannend war, weil das ein Spiel war, das war ja alles voranimiert. Das war ja im Grunde so ein Zeichentrickfilm von Don Bluth.
Mhm.
Und dann hattest du diese vorgefertigten Animationssequenzen und musstest eigentlich nur die richtigen Kombos irgendwie
in Millisekunden plötzlich machen, damit es dann funktioniert. Das war brutal schwer.
Ein super geiles Konzept eigentlich. Also in so Zeiten, wo du Sachen nicht live rendern kannst. Heutzutage total uninteressant, sowas zu machen, aber dass du sagst, ja, wir können durch die traditionelle Animation, die wir haben, können wir diese Szenen vorbereiten und dann musst du einfach die Hindernisse bewältigen.
Ja.
Also so in etwa stelle ich mir das dann vor, dass du sagst, ja, du musst jetzt hier irgendwie durchkommen, du musst gut würfeln, du musst die Gegner besiegen. Ich finde ja den Storytelling-Aspekt wirklich eine eigene Serie zu spielen, viel, ja.
Das kam ja auch erst so richtig mit ab, ich glaube so 3.5 hatte man so, kam das erst so richtig mit, ah okay, wir machen jetzt große Kampagnen. Es gab sowas wie Curse of Strahd, ach Gott, was gab es zu dem Zeitpunkt noch? Ich glaube, es gab schon ein paar von den Heist-Adventures und so weiter. Also es sind ja ein paar Adventures, die halt über die Jahrzehnte hinweg in verschiedene Editionen auch übersetzt wurden dann.
Aber es müsste ja zu den klassischen D&D-Regeln jetzt auch so um die 1500 Adventures geben? Oder ist das wie bei, wie bei zum Beispiel jetzt Alien, wo du dann halt 3 offizielle hast, die man sich fertig kaufen kann?
Für 5e, ach, wie viele offizielle Adventures gibt es? Über 20 mindestens. Ich glaube so.
Aber das ist ja gar nicht so viel.
Nee, du kriegst ja erst, also mit einem Adventure kannst du halt entweder 2 Monate oder 4 Jahre verbringen. Also das ist ja halt das Ding. Das ist ja immer, wie häufig kommst du zum Spielen, wie aufwendig willst du das machen, wie doll willst du dich ans Buch halten. Es gibt auch Bücher wie zum Beispiel Storm King's Thunder, was dem DM basically sagt, hier ist eine Welt, viel Spaß. Hier ist das Setting. Mehr hast du nicht ungefähr. Also du hast so einen leichten Story-Pfad, aber du wirst extrem wenig an die Hand genommen bei Storm King's Thunder. Das ist eher so ein, hey, wenn ihr hier seid, könnt ihr das machen.
Was ich persönlich viel spannender finde. Also ich kann mit den Mechaniken persönlich nicht so viel anfangen. Oder dieses, so wie du es beschrieben hast, na, wirklich komplett taktisch, strategisch seine Charaktere aufbauen und sich super hart, fast mathematisch da reinzuarbeiten, dass du sagst, okay, ich will das wie so ein Schachspiel dann am Ende lösen.
Es gibt richtig harte Optimizer, es gibt Websites dazu, es gibt Kanäle dazu, die halt wirklich den Kram auch durchrechnen,
was also optimal ist. Für mich ist eine gute Kampagne halt, es ist dann eine gute Kampagne, wenn ich das Gefühl habe, ich würde sowas wie Avatar gucken. Dass jede Session eine Episode ist und dann gibt es manchmal halt, ich nenne es mal bewusst Folgen, wo wirklich eben der Mainplot weitergetrieben wird, wo es dann auch mal Combat gibt und oder wo du auch merkst, okay, jetzt ist eben wirklich eine Katastrophe passiert, wir erreichen einen neuen Akt, also du spürst so ein bisschen dieses Drei-Akte-Schema und manchmal gibt es auch reine Social-Kampagnen, wo Leute auf dem Markt sind oder eben, ich glaube, das ist sogar die vorletzte Folge in Avatar, wo sie ins Theater gehen und dann nochmal ihre eigene Geschichte zusammengefasst, aber interpretiert von der Feuernation sehen. Und auch das ist wichtig. Und das, ja, das macht für mich eben den Reiz davon aus.
Ja. Ich meine, so laufen wir ja auch ungefähr in der Kampagne. Ich persönlich, ich versuche es ja auch halt allen Spielern recht zu machen. Ich persönlich mag Combat sehr gerne. Ich mag halt sehr dieses taktische Drumherum-Arbeiten, zum einen als DM, wie aber auch als Spieler. Ich finde das sehr spannend. Aber ich mag halt auch super gerne Roleplay. Muss man leider sagen, Roleplay-Sessions sind tendenziell meiner Meinung nach schwieriger vorzubereiten als Combat-Sessions.
Und du musst Leute dabei haben, die das halt können.
Ja, das ist ganz wichtig. Wenn halt die Hälfte des Tisches halt das so überhaupt nicht fühlt. Ich meine, wir erklären jetzt hier kurz, was die D&D-Community sowieso weiß. Man muss sich den richtigen Tisch aussuchen und man muss seinen Spielern entsprechend auch das Abenteuer führen. Aber ich mache das halt ganz gerne, wenn es Combat gibt, dann soll der auch halt irgendwas zur Story beitragen. Dementsprechend kommt das ganz gut zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast. Weil wenn ich dann mal Combat mache für unseren Tisch, der halt eher so mittelmäßig hohe Erfahrung in D&D hat, da mache ich den halt auch richtig und dann hat er einen Story-Einfluss und dann ist er auch halt ziemlich tödlich, weil ich dann halt irgendwie ein Encounter, vielleicht zwei an einem Tag mache, dementsprechend muss er richtig crunchy sein. Ich meine, siehe in der einen Kampagne, wo ich euch zweimal fast getötet habe in einem Encounter und ihr wirklich mit Haaresbreite den nur geschafft habt. Aber das war halt genau der Story-Moment, wie er sein sollte. Eure Charaktere sollten in dem Moment einen traumatischen Moment haben. Es hat in diesem Moment kulminiert, was alles vorher geschehen ist.
Kannst du einen Charakter auch versehentlich töten?
Klar.
SDM, und dann so, ja, habe ich den Boss ein bisschen zu stark gemacht, als ob du irgendwie einen Schritt nach hinten gehst und dann auch auf den Marienkäfer trittst. Und knack.
Yep.
Oh, hoppla, da ist ja die Figur, mit der du jetzt 2 Jahre schon dabei bist und richtig die schon richtig viel durchgemacht hat und man emotionale Bindung aufgebaut hat zu diesem Charakter. Ja, es tut mir leid. Ja,
das ist immer das Schwierige als DM. Gerade neue DMs haben halt ein großes Problem damit, wie balanced sich Combat. Weil es ist generell quasi unmöglich, Combat richtig zu balancen. Du musst immer währenddessen so ein bisschen gucken. Manche musst du auch halt sagen, okay, ich habe hier was zu Starkes gemacht, da musst du es ein bisschen zurückziehen. Oder du hast halt einfach ein CR2-Monster 3? 2-3? Eine Bulette.
Eine Bulette? Was?
Sie heißen Bulette. Es sind komische Echsenwesen, die sich durch die Erde grafen, aber sie heißen Buletten. Frag nicht. Sie heißen so. Die sind brutal stark und es wird gesagt, ja, das ist CR2 und das ist okay für eine Level-5-Party. 2 davon können TPK erzeugen. Vielleicht sogar einen davon kann eine gesamte Party töten, weil die halt die ganze Zeit wieder unter die Erde kommen und dann, wenn sie auftauchen, oh, ich mache irgendwie 5d6 Schaden.
TPK, Total Party Kill?
Ja. Das kann einem gerade unerfahrenen DM extrem einfach passieren, weil CA halt Bullshit ist. Dementsprechend musst du halt immer gucken, okay, wie viel HP haben meine Leute, wie viel Schaden mache ich, was sagt die Action Economy und so weiter. Wenn du drin bist, kriegst du das relativ gut intuitiv hin. Wenn du halt aber neu bist, denkst du so, die sind Level 2, dann nehme ich mal das CR2-Viech und dann hast du sie aus Versehen umgebracht. Es gibt ein...
Tja.
Ja, es gibt ein sehr...
Passiert so oft.
Leider ja, leider ja. Es gibt ein sehr passendes Video von XP to Level 3 dazu, der halt genau dieses Problem einmal in einem kurzen Video beschreibt. Also, oh, es ist viel zu einfach. Oh, es ist viel zu stark. Es ist extrem schwer, die Balance zu finden.
Also ich würde es halt so machen, dass ich mir eine Kreatur schnappe, einfach weil ich sie vom Lore her interessant finde. Mhm. Und dann es selber so flavern, wie es mir passt.
Ja.
Und sagen, hey, du hast, so wie du es gerade beschrieben hast, coole Echsenwesen, die sich durch die Erde graben. Mhm. Oh, dann sind die jetzt halt nicht zu stark. Mhm. Meine Güte, also ich will die einfach in meiner Geschichte haben.
Genauso machst du es auch. Das ist halt genau das, dass du sagst, hey, ich sehe, die sind zu stark, aber ich finde sie so
oder cool. Kommt dann die D&D-Polizei und...
Mhm. Und der schießt
dich. Mhm. Weil du es gewagt hast, das Monster in einem falschen Level zu platzieren. Mhm.
Nee, das ist halt genau... Dafür ist es ja auch ausgelegt. Dafür ist ja Homebrew da, dass du halt sagst, hey, ich mag dieses Konzept. Ich mag Zombies, aber Zombies sind mir zu unterlevelt.
Sind mir zu unheimlich.
Nee, sind zu unterlevelt. Jetzt mal als Beispiel, weil Zombies halt richtig lame sind. Von dem Stat-Block her, dann sage ich, okay, wie kann ich diesen Zombie gefährlich machen für meine Level-5-Party? Okay, ich kann jetzt 2000 Zombies da hinlegen, dann haben sie schon ein Problem. Oder ich kann einfach sagen, okay, ich meine, den Stat-Block gibt es. Was ist, wenn die Zombies explodieren, wenn sie sterben? Was ist, wenn diese Zombies einen Giftbiss haben? Was ist, jetzt auf Geräusche zu machen?
Ja, ich mache wahrscheinlich mal auch das...
Och, das Bubu. Oh, das Bubu möchte vielleicht auch im Podcast sein, aber es soll gar nicht hier drin rumhaaren.
Nee, es soll eigentlich nicht hier rein.
Nee.
Ich habe meinen Hund richtig laut die Treppe hochkommen hören.
Och, Pupi.
Jetzt musst du kurz Hallo sagen. Du sagtest, Zombies können einen Giftbiss haben.
Zombies könnten zum Beispiel einen Giftbiss haben oder... Wie gesagt, wenn sie sterben, explodieren oder... keine Ahnung, Zombies könnten dich auch charmen. Also mach einfach irgendwas anderes. Probier was aus und wenn du den Flavor magst, dann tu es einfach. Das ist ja das Schöne bei D&D. Wenn du die Regeln verstehst, kannst du sie ja brechen, wie du möchtest.
Nicht am Mikro lecken. Ja, heißt halt für uns eigentlich nur, wir versuchen es in jeder Hinsicht besser zu machen als in diesem blöden Film. Zufälligerweise geht es ja gleich los.
Mhm. Ja, passenderweise, ja. Wir haben heute unsere nächste Session. Dementsprechend passt das sehr gut, dass wir diesen Film gewählt haben. Ja, und auch hier wieder...
Solange alles, was passiert, nicht ist in diesem Film.
Ja.
Ja, wie gesagt, also ich bin gespannt.
Mhm. Es gibt auch Szenen in diesem Film, gerade am Anfang, wo Jeremy Irons Charakter wortwörtlich so spricht, als... würde ein DM sich kurz was aus den Fingern saugen. Mhm. So, ja, bring mir das Dokument. Ich brauche die Schriftrolle. Und dann seinen fiesen Evil-Knievel-Dialog
hat. Vielleicht ist der Film so entstanden, dass er komplett improvisiert war. Und auch, dass alles, alle Produktionsentscheidungen mit so einem 20-seitigen Würfel gewürfelt wurden.
Es gibt auch schöne Kommentare unter den Trailer dazu, die was sagen, ja, the DM must have had a really bad day before this. Und ich, ach, nee, das ist eine richtig schlechte Session, die da geschrieben wurde.
Tja, ich hoffe, dass die Session nachher spannender wird.
Nee, ich habe die extra Kacke geschrieben.
Mhm. Und dass nicht versehentlich alle Charaktere sterben, an denen jetzt hart gearbeitet wurde.
Also wenn ihr gegen Karasu kämpfen möchtet, ich habe gestern einmal kurz geguckt, sie kann euch alle in einem Zug TPK'en.
Tja.
Just saying.
Ich sehe keinen Grund, jetzt mich mit der anzulegen.
Gut.
Ich habe einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Charakter, den ich spiele.
Äußerst.
Mhm.
Gut. Ja, habt Spaß. Spielt TTRPGs und nicht nur D&D. Sucht euch andere Systeme. Es gibt viel Cooles da draußen. Und guckt nicht den D&D-Film. Tschüss.
Das war Dinos mit Federn. Ein Nerd-Podcast über Filme und andere Dinge.
Ja.
Ja.
Ich sag's nochmal. Die eigentlich...
Können ja schneiden.
Können ja schneiden. Die eigentliche IMDb-Top-Liste, wo jetzt hier halt steht, ich weiß nicht genau, wie ich es anfangen soll.
Ich gebe dir mal einen Klapper hier, dass du das schneiden kannst. Ach, richtig unangenehm.
Die eigentliche IMDb-Top-Liste mit den ganzen Nutzerbewertungen, ich weiß nicht, was ich vorher gesagt hatte. Das ist halt scheiße, wenn du einmal richtig raus bist.